Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Wenn man es mal zuspitzen will, wenn du in Europa Geld waschen möchtest, dann muss es in Deutschland tun. In Italien geht es nicht mehr.
Allerdings hat die Politik versäumt, dass also, sagen wir mal, die Klimawende letztlich zu Realeinkommensverlusten führen muss.
Ich erkenne keine Debatte, die dazu stattfindet, aus der Europäischen Zentralbank heraus.
Und das ist gerade für eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die wohl den höchsten Offenheitsgrad aller großen Industrieländer hat, schon ekelhaft, nicht? Hallo, guten Tag, lieber Michael.
Guten Tag, lieber Bert.
Ich würde heute gerne mit dir über die Problematik und die Schwierigkeiten der Geldpolitik, konkret der Politik der EZB, reden. Wir alle wissen, eine optimale Inflationsrate gibt es nicht. Null ist deshalb nicht optimal, da es bei vielen Produkten als Folge des technischen Fortschritts permanente Qualitätsverbesserungen gibt, die sich nicht in Preiserhöhungen niederschlagen. Also wäre Null kein richtiges Ziel. Und die 2%, die wir eigentlich als das übliche Ziel, zumindest in Deutschland, akzeptieren, stammen ja aus den 1970er Jahren, wo in Deutschland der Preisanstieg bei 6-7% lag. Die Ende der 1990er Jahre gegründete EZB hat zunächst dieses Ziel der Deutschen Bundesbank übernommen, unter 2% hieß es dann, um es aber dann sukzessive anzupassen, sprich zu erhöhen. Zunächst war es nahe, aber unter 2%. Dann wurden daraus mittelfristig 2%, die auch noch symmetrisch zu interpretieren seien. Das heißt, dass nicht nur die Intensität der Politik Deflation und Inflation leicht behandeln sollte, sondern eben auch die Dauer der Abweichung. Und deswegen meine Frage an dich, ist es nicht an der Zeit, angesichts der markanten Preiserhöhungen im gesamten Euroraum, nicht nur in Deutschland, dass die doch ultraleichte Geldpolitik zu beenden, konkret auszusteigen?
Grundsätzlich ja.
Das ist immer gut.
Ist immer nur eine Frage des Zeitpunkts. Nein, das grundsätzlich meine ich damit, dass es überhaupt eine Klärung über die Strategie der EZB geben
Richtig.
Muss.
Und ja.
Das ist ja eigentlich auch der Antritt von Christine Lagarde gewesen. Sie will darüber einen Prozess in Gang setzen und will dieses in einem Diskurs dann auch mit allen Akteuren zusammen entwickeln. Davon hört man wenig. Und das müsste ja überhaupt erstmal klar machen, was eigentlich die dauerhafte systematische Begründung einer so unkonventionellen Geldpolitik sein kann. Nicht? Wir machen die jetzt ja 6 Jahre. Also im ersten Quartal 2015 ging es los. Da hatten wir eine Inflation, die war irgendwie bei 1%. Und dann gesagt, wir wollen aber da
Deflation
das in der Richtung.
Verhindern.
Ja, und wir wollen vor allen Dingen die Inflationserwartungen wieder etwas nach oben bringen. Die sollen so dann bei 1,5, 1,6 doch auch in der Kerninflation sich wieder einfinden. Das ist dann auch gelungen. Man hat aber zu keiner Zeit die Gelegenheit genutzt, das hätte man, wie ich finde, 2017 machen können, auszusteigen, auch in der Phase, wo die gesamtwirtschaftliche Lage ja insgesamt seitwärts gerichtet war und auch jetzt keiner großen Spannung unterlag. Es gab immer Argumente, das nicht zu tun. Und jetzt ist man in die Pandemie, okay, zu Beginn der Pandemie hat man auch, ich finde, richtigerweise dann nochmal deutlich gemacht, dass man die Finanzmärkte unterstützt, dass man das nicht durchwirken lassen will. Das ist auch dann glaubwürdig gewesen. Die Finanzmärkte sind nun auf einem sehr expansiven Pfad. Kann auch sagen, okay, die Unternehmen weltweit, insgesamt betrachtet, bewegen sich ja auch. Aber was ist die Perspektive der Geldpolitik? So, jetzt haben wir unsere Diskussion ja geführt über die vorübergehenden, transitorischen Inflationseffekte, von denen viele im nächsten Jahr auslaufen werden, die beschaffungsseitigen, die angebotsseitigen, auch bei den Halbleitern. Aber strukturell war ja unser Punkt, gibt's Druck, sowohl über die Frage CO2-Preise, die einfach ansteigen müssen und der Preiseffekt lange sozusagen dominieren wird,
dann
bis die Anpassungen...
Richtig, da müsste man eigentlich so intellektuell redlich sein, da diese Politik ja letztlich von allen Euro-Staaten gemacht wird, dass man das Inflationsziel erhöht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte?
Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Genau, denn das ist ja ein hinzunehmender Effekt, dieser Preisfahrt.
Das ist ja gewollt, man will ja
Verhaltensänderung. Genau, er ist gewollt. Das ist wie früher auch, ne? Die Mehrwertsteuererhöhungen sind auch immer eskomptiert worden von der Bundesbank. Das gilt hier auch. Wir haben den zweiten Effekt damals diskutiert. Bei den Importpreisen, sage ich mal allgemein, oder Kosten der Deglobalisierung, die über Protektionismus, auch Cybersecurity und solche Dinge zustande kommen. Und da ist jetzt doch mal wirklich die zentrale Frage, was ist eigentlich für die Aufgabe der Notenbank? Wo kann sie eigentlich stillhalten und wie lange kann sie stillhalten, wenn beispielsweise die Lohnpolitik auch ihren Beitrag leistet oder nicht? Diese ganze Debatte muss geführt werden und in dem Kontext, deswegen grundsätzlich ja, finde ich, muss man dann auch wieder zu klassischen Instrumenten zurückkehren und kann nicht ewig in den Märkten intervenieren, wie man es tut.
Ja, und es kommt natürlich hinzu, wenn die EZB sich meines Erachtens nicht bewegt, ist das doch geradezu eine Einladung der Gewerkschaften. Die würden ja ihrer Aufgabe nicht gerecht, wenn sie nicht versuchen würden, diese, sagen wir mal, anziehende Inflation also in ihren Tarifforderungen zu berücksichtigen.
Das aus deren Interessenlage ja, aber man muss ihnen klar machen, Lohnpolitik ist keine Sozialpolitik. Und wenn die Geldpolitik es hinnimmt, kann sie es aber nur so lange tun, wie die Lohnpolitik es auch hinnimmt. Das heißt, es ist ein dritter Akteur im Spiel, und das ist nämlich die Finanzpolitik, die über gezielte Kompensationsmaßnahmen die Einkommensverluste bei schwachen, einkommensschwachen Haushalten auch kompensieren sollte. Wir wollen ja keine Gelbwestenphänomene hier in Deutschland haben, und das ist auch fair. Ja, da sind ja auch Effekte, mit denen diese Haushalte, die als Grenzhaushalte meistens auch sehr liquiditätsbeschränkt sind, gar nicht umgehen können. Das heißt, die zielgenaue Antwort liegt in der Sozialpolitik und auf der anderen Seite liegt die zielgenaue Antwort in der Wachstumsstärkung durch eine Investitions- oder Angebotspolitik.
Ja,
deswegen müssen die drei gemeinsam denken.
Ja, aber das ist ein bisschen akademisch. Also natürlich, sagen wir mal, die steigenden Energiepreise haben eben nicht nur die Armen. Ja, also insofern, wir haben hier generell angebotsseitige Effekte, die gewollt sind.
Und, die man aber bei einigen über Einkommenseffekte auch einfach schlicht kompensieren muss.
Weil bei einigen.
Da meine ich ja, die liquiditätsbeschränkten Haushalte. Also ich sag mal, meine Linie wäre, kein privater Haushalt sollte infolge der CO2-Preisentwicklung grundsicherungsbedürftig werden.
Das ist wohl wahr, ja gut. Das ist die untere Baseline. Allerdings hat die Politik versäumt, dass also, sagen wir mal, die Klimawende, die ja von allen bejubelt wird, letztlich zu Realeinkommensverlusten führen muss.
Genau, also sie muss zumindest zu einer deutlichen Veränderung der relativen Preise führen, weil CO2 diesen Preiseffekt hat. Da können sich, und dann gibt's ja Anpassungen, dann verschieben sich auch die Dinge. Und in einer Übergangsphase muss man das über Einkommenspolitik seitens des Staates ausgleichen, aber nicht über die Lohnpolitik. Das ist nicht deren Aufgabe, weil sie dann immer den Doppelteffekt hat, dass sie gleichermaßen die Kosten nochmal treibt in den Unternehmen, die ja ihren Anpassungsspielraum auch, sie müssen ja ihren Anpassungsspielraum auch haben, denn die Produktionsprozesse sind umzustellen. Das ist auch eine gemeinsame Leistung. Also wo entstehen dann Produktivitätsspielräume, wenn nicht so? Also deswegen meine ich, gehört auch die Investitionsstrategie des Staates dazu. Ja. Und das mal gesamthaft zu denken. Und dann sind wir wieder bei der Geldpolitik, die das aber nicht adressiert, die im Grunde meandert. Ja, also Inflation ist gar kein Thema. Jetzt ist es auf einmal bei Frau Schnabel doch ein Thema. Man muss da jetzt auch nicht hysterisch werden bei der Inflation, aber irgendwie hätte man schon mal eine Linie. Und das hört man auch von Lagarde als Präsidentin der EZB gar nicht.
Leider gar nicht. Und ich vermute jetzt, Emma, wird mich deine Meinung interessieren, wir haben stillschweigend ein zweites Ziel der EZB bekommen. Whatever it takes. Das heißt, neben die Geldwertstabilität ist der dauerhafte Zusammenhalt der Währungsgemeinschaft vertreten. Mhm. Und auch zwischen diesen beiden Zielen ist auch ein Konflikt. Deswegen ist die EZB ja eigentlich überfordert. Es ist nicht Aufgabe der EZB, zumindest nach dem geschriebenen Recht nicht, dass sie den Zusammenhalt der Eurogemeinschaft gewährleisten soll. Aber es ist zu einem faktischen Ziel geworden und viele der Maßnahmen, die die EZB ja jetzt noch prolongiert, zielen doch letztlich darauf ab, dass die Refinanzierungskosten insbesondere der südeuropäischen Länder niedrig bleiben.
Ja. Ja, wobei meine Deutung des Whatever it takes von Mario Draghi im Sommer 2012 eher so ist, dass er nicht den Bestand der gesamten Währungsunion, sondern den Bestand der Währung damit adressiert hat. Denn damals ist ja auch gegen die Fortexistenz des Euro an den internationalen, vor allen Dingen auch an den angelsächsischen Kapitalmärkten gewettet worden. Und dieser Wette wollte er den Boden entziehen. Ich würde schon sagen, dass eine Notenbank grundsätzlich für die Existenz ihrer Währung, die sie bewirtschaftet, auch verantwortlich ist, nicht für den Währungsraum
aber
als Ganzes. Das ist ein feiner Unterschied. Mhm. Ja, das ist aber ein feiner Unterschied. Ja. Und insofern, den muss man sehen, der gibt nämlich auch Spielraum, jetzt Dinge anders zu machen, beispielsweise, wenn es denn jetzt auch von der Sachlage geboten ist. Ich bin auch ehrlich gesagt bei den Südländern gar nicht in großer Sorge. Die haben hervorragende Wiederaufbaupläne vorgelegt im Bereich des Next Generation EU-Fonds. Ja. Von daher werden die auch anders bewertet. Ich meine, wenn man es mal zuspitzen will, wenn du in Europa Geld waschen möchtest, dann muss es in Deutschland tun. In Italien geht es nicht.
Da kann man es noch. Aber Fakt ist, dieses Whatever it takes hat die Griechenland-Krise behindert. Und, ja. und das war die Diskussion. Das heißt, whatever it takes zielt darauf ab, kein Land rausfallen zu lassen. Und kann natürlich hin und her die Sache schieben, aber faktisch kann sich Italien, obgleich es wirklich auf dem guten Weg ist, namentlich wiederum durch Draghi, eine markante Erhöhung ihrer Refinanzierungskosten nicht leisten. Dafür ist die Schuldenstandsquote viel zu hoch mittlerweile.
Ja, das ist so. Die Frage ist halt, wo liegen die Staatsanleihen? Sie liegen ja überwiegend bei auch italienischen Banken. Dann hast du dann natürlich einen zweifachen Effekt. Das muss man auch betrachten. Mhm. Und ein Ausscheiden Italiens jetzt in dieser Situation der Währungsunion ist vielleicht nicht der klügste Weg. Ich weiß auch nicht zwingend, ob die EZB sozusagen diesen Prozess einfach forcieren muss oder ob sie nicht sehr klug agieren kann, indem sie über das Tapering, also das Rückführen auch des Intervenierens durch Käufe an den Aktien- und sonstigen Anleihenmärkten sich einfach auch etwas anders erwartungsmäßig positioniert. Ja. Ich glaube nicht, dass es gleich den großen Zinshike gibt. Aber was ja auch unbefriedigend ist, dass es keine Guidance gibt seitens der EZB, wo der Pfad überhaupt hingeht. Man hat den Eindruck, die gucken sich das an und sagen, es ist alles schön.
Ja, das sind situative Argumente, die gebracht werden. Eine richtige Argumentationslinie erkenne ich eigentlich nicht.
Ja, und das ist das, was man bei der
natürlich diese Banken an Glaubwürdigkeit.
Ja, das ist, ich glaube, es gibt so ein schönes Zitat von Müntefering, nicht wahr? Situative Intelligenz ersetzt keine politische Strategie auf Dauer. Also man muss auch mal situativ klug reagieren, gar keine Frage. Aber am Ende geht es auch um die Einordnung und die Erwartungsprägung aller Akteure, die man damit vornimmt, wenn man diese Einordnung leistet. Und da ist bisher nichts passiert. Und man kann ja auch nicht sagen, dass Frau Lagarde jetzt nur mal erst seit einem halben Jahr EZB-Präsidentin ist.
Nein, aber ich frage mich, wie soll diese es jetzt weitergehen, wenn also das Vertrauen in die EZB doch ein bisschen angeknackt ist. Und was wir ja gegenwärtig erleben, ist auch eine ziemliche Abwertung des Euro an den internationalen Märkten. Und wie gesagt, das verhindert natürlich, dass der Euro, wie es mal geplant war, nicht ganz mit der Bedeutung des Dollar, aber doch als eine Weltwährung etabliert worden ist. Und das Interessante ist ja, wir haben ja hier asymmetrische Wirkungen durch die Abwertung des Euros. Einige Länder profitieren davon. Mhm. Deutschland profitiert eigentlich nicht davon, da wir ungemein in die, sagen wir mal, internationale Arbeitsteilung eingebunden sind, aber die meisten wichtigen Vorprodukte importieren müssen, profitieren wir viel weniger davon als andere Länder.
Ja, es ist ja die Frage, ob das jetzt die primäre Interessenlage ist. Da würde ich sagen, auch da gilt die EZB, guckt auf die gesamte Eurozone. Aber unabhängig davon, du hast das Stichwort des Wechselkurses genannt und der Bewertung des Euro an den internationalen Märkten.
10% in der letzten Zeit.
Das ist nicht marginal. Es ist nicht nur eine kleine Änderung, sondern hier in der Tat deutet sich etwas an, dass ja bei der erkennbaren anderen Positionierung der FED, nämlich den Zins, also den Restriktions, einen restriktiven Kurs eingeleitet zu haben und den auch fortführen zu wollen, bei einer ja nun sicherlich dynamischeren Situation auch durch die Pakete, die dort verabschiedet worden sind, die Fiskalpakete. Mhm. Ich meine, muss immer sich klar machen, das Infrastrukturpaket von Biden ist das Dreifache eines Jahreshaushalts des Bundes, der USA. So, wenn man sich dann bei uns mal vorstellt, können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir so etwas tun. Aber dass das Effekte hat, ist natürlich klar. Und dass man dann auch die Geldpolitik hier nicht aus der Verantwortung nehmen kann, ist auch klar. Und insofern ist hier die Erwartung, dass das eher weiter auseinandergeht, wenn die EZB hier nicht für Klarheit schafft, dass sie auch verantwortlich das Inflationsthema sieht, wenn jetzt das Deflationsthema nun for the time being erstmal nicht mehr da ist, dann ist das sicherlich ein Rahmen, den sie annehmen muss. Ansonsten wird es für eine bestimmte Zeit an internationalen Märkten diese Bewertung sich fortsetzen.
Ja, und warum sollte eine nationale Notenbank Euro als Währungsreserve kaufen und deponieren, wenn vorgezeichnet ist, dass der Wert verliert?
Ja, nun wissen wir ja alle, Wechselkursprognosen sind somit sicher das Unsicherste, was man anbieten kann. Man kann ein plausibles Argument haben, haben wir auch, das würde ich auch durchaus teilen.
Aber du hast ja gerade eine Inflationsprognose gemacht, du hast darauf hingewiesen, dass die USA einen Regimewechsel bei der Geldpolitik gemacht hat und die EZB nicht. Und dann muss der Euro abwerten.
Ja, aber die Frage ist ja, ob es Reaktionen gibt und ob was an den Märkten und bei Wechselkursen passiert, wissen wir auch. Selbst mit drei Argumenten, die plausibel zusammenpassen, ist noch keine Wechselkursprognose mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad beschrieben. Also das ist immer die wackeligste Prognose, die man eigentlich machen kann, weil wir so viele Überlagerungen von internationalen Zusammenhängen haben.
Ja, das kenne ich. Aber du warst ja auch im Sachverständigenrat, da war es immer üblich, die sicherste Prognose ist der Kurs von heute.
Genau. Ne? Das muss man akzeptieren. Das ist ja dann irgendwann auch ein kann man ja sagen, man wünscht es sich anders, aber es ist schlicht und ergreifend so. Ja. Aber die strukturelle Frage ist ja wirklich die spannende. Wie gehen die internationalen Akteure damit um?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ich meine, man muss ja auf der anderen Seite sehen, dass die Erwartungen in den Euro als zweite Reservewährung sich auch noch nie so ganz bestätigt hatten. Das ist ein Stück vorangekommen und ich glaube auch mit der Strukturveränderung in der globalen Ordnung wäre das hochbedeutsam. Aber die EZB kann auf der einen Seite machen, was sie will. Sie kann ja die Zinsdifferenzen wieder zurücknehmen oder sie kann sozusagen den amerikanischen Kurs nachbilden. Aber sie hat immer auch noch ein Problem, das sie nicht lösen kann. Es ist keine politische Konsistenz vergleichbar vorhanden. Also für die Amerikaner gilt immer, der Dollar ist auch deshalb so stark, weil es natürlich eine globale, auch Militär- und sonstige Macht ist. Und das ist Europa in der Form nicht. Also eine Weltwährung hängt nicht nur an dem Gedeih und Gewerke der Zentralbanker des jeweiligen Landes, sondern auch an der politischen Power. Das darf man nicht verkennen.
Richtig, aber es ist schon also irritierend, dass der Anteil des Euro an den Weltwährungsreserven Jahre 2011, 2012 bei 26% liegt und heute bei 19.
Ich relativiere mein
Argument, aber ich ziehe es nicht zurück.
Ja. Nein, es sind ja auch keine Argumente, die man jetzt auf 100% fahren kann. Aber die Tendenzen, die sich darin andeuten, glaube ich, haben wir herauskristallisiert. Und das bleibt immer noch mal festzuhalten, ich erkenne keine Debatte, die dazu stattfindet, aus der Europäischen Zentralbank heraus.
Ja, das heißt also, die Europäische Zentralbank, also Entscheidungsgremium, ist ziemlich einmütig, habe ich den Eindruck, der Ansicht, wir machen hier ein Fahren auf Sicht letztlich und versuchen auch eben durch Zielanpassungen konkrete Maßnahmen zu substituieren.
Und das, was Sie ja zuletzt gemacht haben, du hast angesprochen, auch diesen längeren Zeitraum, das kann auch sozusagen um zwei sein, also nicht mehr nur bis zwei. Das ist natürlich
symmetrisch, sowohl.
Diese Symmetrie, das ist das, was nicht so sonderlich überzeugt. Ja. Nicht? Dafür jetzt gibt es eigentlich wenig Handhabe und es zeigt eher, dass man sich eigentlich einen Raum fürs Nichtstun im Sinne einer Veränderung der gewählten Strategie, der faktischen Strategie schaffen will. Und das ist immer so, als passt man dann die Regeln an und die Orientierung, die man hat, wenn man sich nicht bewegen will. Das ist aber nicht das, was eigentlich Politik leisten kann.
Also sind wir uns in diesem Punkt einig. Also ich sehe auch nach Lage der Dinge nicht, dass sich diese Politik substanziell ändern wird. Das heißt, wieder Konzept oder rein zielgetrieben ist. Also ich sehe hier ein Lavieren und eine mehr rhetorisch-semantische Problemlösung als eine instrumentelle.
Ja, das würde ich teilen. Es ist natürlich schon unter Draghi so passiert, dass also nicht wirklich die Diskussionen auch bis zum Ende gefahren wurden, auch im Zentralbankrat, wenn man mit einzelnen Akteuren gelegentlich mal spricht, das ist dann immer so eingeebnet worden und so nach dem Motto, diese Gefahren überwiegen noch. Es wird mir jetzt immer noch undeutlicher, ehrlich gesagt, auch in der Kommunikation. Interessant ist aber, dass, wenn man das mal so nimmt, die Kapitalmärkte ansonsten ja keine so ein Misstrauenstestat vorbringen, außer jetzt an den Devisenmärkten.
An den Devisenmärkten, aber. Und das ist gerade für eine Volkswirtschaft wie Deutschland, die wohl den höchsten Offenheitsgrad aller großen Industrieländer hat, schon ekelhaft, nicht?
Ja, und die eine Frage ist ja, wenn man das jetzt über den Tag hinausdenkt, wir haben eine neue Bundesregierung wahrscheinlich demnächst, wie stellt sich Europa politisch auf? Dafür gibt es ja auch gar keine Perspektiven, denn natürlich ist die Rahmung der Währung auch etwas. Also man könnte ja fragen, sind nicht die europäischen politischen Institutionen, die Kommission, Parlament und Rat nochmal gefordert, jetzt auch Antritt zu machen? Ich meine, die Konferenz zur Zukunft Europas, das ist plätschert alles da vor sich hin, alles ist sozusagen Pandemie sediert, aber nichts wirklich passiert. Alles, das Einzige, was gemacht wird, ist der Green Deal. Aber das ist ja keine europaspezifische Aufgabe. Ich sehe an keiner Ecke eine Perspektive, wie man hier über Reformen der Institutionen nachdenkt. Das ist alles weit hinter uns gelassen. Ich meine, du weißt, es gab mal den 4-Präsidenten, dann gab es einen 5-Präsidenten-Report, dann gab es einen von der Kommission. Mhm. Das ist alles 5 Jahre her. Ja. Und das liegt alles in den Archiven, hat Moos angesetzt und keiner spricht darüber. Aber wir müssen, und wenn wir über Währung reden, über die Europäische Zentralbank reden, müssen wir auch über deren Einbettung in das gesamte politische Institutionengefüge reden. Und das wird nicht getan. Es gibt auch keinen, der irgendwie einen Gedanken darauf verwendet, wie man das weiterentwickeln könnte. Ich höre auch, man hört auch von Frau von der Leyen eigentlich nichts, eigentlich gar nichts. Mhm. Ja, insofern, glaube ich, müssen wir insgesamt uns ein bisschen über Europa Sorgen machen und wahrscheinlich auch mehr Gedanken über Europa machen, wenn wir diesen Wirtschaftsraum entwickeln wollen. Ich meine, das kann man bei aller Diversität, werden wir das alleine sowieso nicht schaffen. Also brauchen wir dieses Europa? Welches Investment sind wir bereit, in Europa einzugehen? Und welche Forderungen sind wir dafür bereit, auch zu stellen und zu artikulieren? Das muss auch an die Geldpolitik gehen. Und dieser Rahmen ist völlig verloren gegangen. Alleine die EZB bleibt quasi übrig. Die hat ja für sich den großen Vorteil, dass sie ihren Politikbereich konsistent bearbeiten kann. Und dann macht sie das auch. Sie ist auch autonom. Das Verfassungsgericht, das Deutsche, sagt dann gelegentlich, sie muss aber darauf achten. Aber ist alles marginal, ändert das nicht, wird den Kurs nicht ändern. Mhm. Und da muss man mal fragen, ob wir da nicht eine andere, auch neue Öffentlichkeit herstellen müssen.
Ja, ich fasse das mal zusammen. Das war eine sehr ernüchternde Diskussion heute. Sie endet in einem, we are still confused, but on a higher level. Aber wir haben, glaube ich, einvernehmen erzielt, lange kann es so nicht weitergehen, wenn ich wirklich Europa zusammenbauen will und den Euro als akzeptierte, zweite Weltwährung zu erhalten.
Ja, volle Zustimmung.
Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VAUDE. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.